HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
Als wir unsere schicke, dicke Sahnetorte ausgepackt haben, kamen die ganzen Wespen an.
Also wenn man im Kaffee sitzt oder so, merkt man schon, dass sie dann ziemlich um einen rumschwirren.
Ich laufe weg, weil das auf die Stecherei habe ich keine Lust. Ich reagiere recht allergisch und habe lange davon und also gehe ich.
Wenn die Wespen kommen, geht der Tanz los.
Wespen sind halt einfach vom Ruf her vorgeschädigt und das stimmt alles gar nicht.
Wenn man weiß, wie man mit denen umgeht, die lassen einen auch in Ruhe. Im Übrigen stehen sie auch unter Naturschutz.
Wenn die Wespen wollen, nur ihr kleines Stück vom Kuchen. Und jetzt kommen sie uns besuchen.
Also die sitzen dann zum Teil auf dem Arm und so, das finde ich schon krass.
Also ich würde das niemals als Plage bezeichnen. Erstmal sind natürlich Wespen auch nützliche Tiere.
In erster Linie fressen Wespen Insekten, Mückenlarven oder Spinnen, Raupen und so weiter.
Je mehr Wespen es gibt, umso mehr für uns auch unangenehme Insekten werden natürlich von diesen Wespen gejagt.
Wenn die Wespen kommen, oh, geht der Tanz los.
Ich passe auf und habe für den Notfall ein Medikament.
Also ich versuche eigentlich, die totzuschlagen.
Nelkenköpfchen, ne? In eine durchgeschnittene Zitrone. Das entwickelt wohl auch irgendeinen Geruchsstoff, den die Wespen nicht so mögen.
Denn die Wespen wollen nur ein kleines Stück vom Kuchen. Und jetzt kommen sie uns besuchen.
Wir hoffen sehr, dass die Wespen einen weitaus besseren Ruf bekommen, als sie jetzt haben.
Wenn die Wespen kommen.
Sobald sie uns umschwirren, unseren Kopf, unseren Teller oder unser Glas, haben wir nur noch Augen für sie. Ängstliche Augen, mit denen wir jede ihrer Bewegungen verfolgen, hypnotisiert vom bedrohlichen Summen dieser schwarz-gelben Gefahr aus dem Tierreich der Wespen. Nicht nur Allergiker, sondern auch viele andere fürchten ihren Stich, mit dem wir in jeder Sekunde rechnen müssen, wenn sie uns oder wir ihnen zu nahe kommen. Oder noch schlimmer, wenn wir sie versteckt im nächsten Bissen oder im nächsten Schluck ahnungslos zum Munde führen. Wie folgenreich es sein kann, in ein Wespennest zu stechen, davon werden die meisten von uns zumindest eine Ahnung haben, sowohl sprichwörtlich als auch buchstäblich. Aber dem Wesen der Wespe auf den Grund zu gehen, das empfiehlt sich gerade in diesem Sommer. Denn die Trockenheit der letzten Wochen ist für die Wespen ein Jungbrunnen gewesen. Schon im Frühjahr blieben ihre Nester weitgehend verschont von Kälte, Blitze und Überflutungen. Und so bleiben wir Menschen nun weniger denn je von ihnen verschont. Aber wie sollen wir uns schützen vor Insekten, die ihrerseits unter Naturschutz stehen? Denn Wespen sind nicht nur Nutznießer, sondern auch nützlich, wie wir hier gerade eben schon gehört haben. Auch das ein Stachel in unserem Fleisch. Der Feind im Pflaumenkuchen, die Wespe und ihr Imageproblem, so heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Und gemeinsam mit unserem Wissenschaftsredakteur Stefan Hübner nähern wir uns jetzt, ohne auszuweichen, dem Objekt unserer Neugierde.
Die Wespen heißt diese Ouvertüre von Ralph Vaughan Williams. Das 1909 komponierte Stück beweist, Wespen sind nicht nur die verrufene schwarz-gelbe Gefahr, sondern sie taugen auch zur künstlerischen Inspiration. Und in der Tat, Wespen haben mehr zu bieten als Warnfarbe und Giftstachel.
Aua!
Beeindruckend ist vor allem das Wespennest. Es wird ein Jahr bewohnt, die Tiere bauen es selbst, aus morschem oder verwittertem Holz. Das zerkauen sie zu einer papierartigen Masse. Im Nest wohnt der Wespenstaat. Je nach Wespenart umfasst er bis zu 7000 Tiere. Chefin ist die Wespenkönigin. Sie beginnt im Frühjahr mit dem Nestbau, sie legt alle Eier und ernährt die ersten Larven mit zerkauten Insekten. Im Gegenzug füttern die Larven ihre Mutter mit zuckerhaltigen Tropfen, die sie nach der Fütterung abgeben. Zunächst schlüpfen aus den Wespeneiern nur unfruchtbare Arbeiterinnen. Sie bauen das Nest weiter, sie halten es sauber, holen Nahrung und versorgen die Königin. Die Königinnen des nächsten Jahres schlüpfen ab dem Spätsommer, etwa zur selben Zeit, in der auch die Männchen auf die Welt kommen. Tiere aus verschiedenen Wespenstaaten paaren sich miteinander, die Männer sterben, die Königinnen bewahren das Sperma der Männchen in einer sogenannten Samentasche an ihrem Körper auf, so überwintern sie bis zum Frühjahr. Im Frühjahr fällt einem die Vielfalt der Hautflügler besonders auf, wenn Hummeln, Wespen, Bienen und Hornissen aus der Winterruhe kommen. Zu unterscheiden sind sie alle recht gut. Wespen tragen meist ein schwarz-gelbes Warnmuster, das signalisiert, ich bin gefährlich. Ihr Hinterleib ist außerdem oft stark eingeschnürt, die Wespentaille. Die Hornisse ist die größte Wespe und auch an ihrer rötlich-braunen Tönung leicht zu erkennen. Wer übrigens noch in die nächste Verwandtschaft der Wespen gehört, das sind die Ameisen. Bienen wiederum sind recht behaart. Mit den Haaren nehmen sie elektrische Felder wahr und sie helfen beim Transport von Pollen. Ja, und die dicksten Bienen, das sind die Hummeln. Bei 156.000 Hautflüglerarten liegt allerdings nahe, ganz so einfach bleibt's am Ende doch nicht. Zum Beispiel gibt es Wespenarten, die ihre Eier in fremde Nester legen und ihre Larven dort aufziehen lassen. Kuckuckswespen heißen sie, passenderweise. Die kleinen schwarzen Pillenwespen bauen ihre Nester aus Lehm und die Schlupfwespen besitzen zwar einen Stachel, mit dem können sie aber nicht stechen, sondern sie legen damit ihre Eier in die Körper anderer Insekten, die von den Jungwespen später aufgegessen werden. Die meisten Wespen sind für uns Menschen ungefährlich. Tatsächlich verantworten den schlechten Ruf nur zwei Arten, die deutsche Wespe und die gemeine Wespe, gemein im Sinne von gewöhnlich. Sie sind es, die uns beim Grillen lästig werden oder beim Kuchenessen, vor allem im Spätsommer, wenn sich die Wespenstaaten auflösen. Die Tiere streunen dann heimatlos durch die Gegend und freuen sich über kalorienreiche Kost. Was nahelegt, Wespen auf Futtersuche sind eher selbstständig. Honigbienen hingegen teilen sich per Schwänzeltanz mit, wo und wie weit entfernt eine Futterquelle ist. Was übrigens auch Künstler inspiriert hat, Michael Nyman zum Beispiel zu seinem Saxophonkonzert Where the Bee Dances.
Soweit unser Wissenschaftsredakteur Stefan Hübner über Wespen und Anverwandte. Dr. Michael Ohl, Biologe am Museum für Naturkunde in Berlin und Autor des Buches Stachel und Staat, eine leidenschaftliche Naturgeschichte von Bienen, Wespen und Ameisen. Guten Abend.
Guten Tag, Herr Glab.
Aus dem Titel Ihres Buches schließe ich, dass Sie ein leidenschaftliches Verhältnis zu Wespen haben. Was für eine Art von Leidenschaft empfinden Sie denn da und warum?
Na, es ist tatsächlich ein sehr alt in mir verwurzeltes, eine verwurzelte Neugierde und ein Interesse an diesen wirklich wunderschönen Tieren. Also wenn man sich mal die Zeit nimmt und sich die Wespe auf dem Pflaumenkuchen in Ruhe anschaut, da wird man sehen, dass es wirklich ein Wunderwerk der Evolution ist. Und wie ja schon in einem kleinen Bericht gesagt wurde, es gibt über 150.000 Arten und es ist wirklich faszinierend, was für eine Vielfalt die Evolution hervorgebracht hat.
Wespen gehören in Ihren Augen, so schreiben Sie, zu den heimlichen Herrschern der Erde, weil man sie fast überall antrifft. Wo fühlen sich denn Wespen wohl, mal abgesehen vom Pflaumenkuchen?
Ja, sie fühlen sich, und das merken wir in diesem Jahr ja auch, besonders wohl, wenn es warm und trocken ist. Und dieser warme Sommer jetzt, der so lange anhält, stellt wirklich wunderbare klimatische Bedingungen für die Wespen dar und dann geht es denen richtig pudelwohl.
Den meisten von uns Nichtforschern sind Wespen wahrscheinlich im günstigsten Falle lästig. Insofern drängt sich die Frage auf, wozu brauchen wir eigentlich Wespen?
Ja, da kann man sehr viele Punkte nennen. Sie sind natürlich wichtiger oder sie sind überhaupt ein existenzieller Bestandteil des Netzwerks des Lebens, der Lebensräume hier. Sie jagen Insekten, sie verfüttern diese Insekten an ihre Larven. Sie tragen auch zum Bestäuben von Blüten bei, nicht so stark wie die Bienen, aber immerhin. Und sie sind alleine durch ihre evolutive Entstehung einfach ein wichtiger Bestandteil dieses Netzwerks der Ökosysteme.
Wir haben ja schon gehört, es gibt Wespenstaaten, so wie es auch Bienenstaaten gibt, wobei aber die meisten Wespen, wie ich gelesen habe, Einzelgänger sind. Das heißt, es gibt zwischen den verschiedenen Wespenarten doch schon sehr deutliche Unterschiede, was die Lebensweise angeht.
Ja, das merkt man so gar nicht, weil diese sozialen Wespen, diese wenigen, die uns jetzt auch lästig werden, unseren Eindruck so ganz bestimmen. Aber tatsächlich verbergen sich hinter dieser Übermacht der sozialen Wespen aus der wenigen Arten viele, viele Tausend, Zehntausend Arten von Wespen, bei denen das Weibchen ganz alleine lebt, ein kleines Nest, meist im Boden baut. Dort legt sie ein Ei rein und ein bisschen Nahrung für die Larven, verschließt es und das war's. Also es gibt keine Arbeiterinnen, keine Staaten und gar nichts. Und die leben so unauffällig, dass man sie kaum jemals sieht.
Besonders spannend ist es natürlich dann schon, sich den Wespenstaat mal genauer anzuschauen. Sammler, Soldaten und als stille Reserve die Sitzer sind wohl diejenigen, die sich da die Arbeit aufteilen. Liegt diese Rollenverteilung von Geburt an fest?
Die sind tatsächlich genetisch bestimmt. Also das sieht man dann auch. Also dass im Laufe des Sommers schlüpfen halt nur Arbeiterinnen dann raus und erst im Laufe der sich verändernden klimatischen Bedingungen fangen dann die Arbeiterinnen an, größere Zellen, zum Beispiel für die Geschlechtstiere, zu bauen. Und durch das Mehr an Nahrung, das die dann bekommen, und die größere Zelle, entstehen dann aus den gleichen Eiern im Grunde mit einmal keine Arbeiterinnen, sondern Weibchen und Männchen.
Eine herausragende Rolle kommt der Wespenkönigin zu, die aber anders als bei den Bienen nicht als Königin geboren wird, sondern sich diesen Status erstmal erwerben muss. Wie wird denn eine Wespe zur Königin ihres Staates?
Na, sie ist auch gleichzeitig die Nestgründerin. Also es sind diese jungen Weibchen, die frisch befruchtet im Spätsommer, Herbst sich ein Überwinterungsquartier suchen und dort mit diesem Spermavorrat von den Männchen in dieser Samentasche dann darauf warten, dass es Frühsommer wird. Und die schlüpfen dann und beginnen dann, ein neues Nest zu gründen. Und durch diese Nestgründung sind sie dann zugleich auch die Königin dieses Nestes.
Und die Königin ist die einzige Wespe im Staat, die Nachkommen hervorbringt, obwohl die Arbeiterinnen das eigentlich auch könnten. Warum tun die es nicht?
Ja, das war eines der großen Rätsel in der Evolutionsbiologie, und es hat ziemlich lange gedauert, bis man die Genetik dahinter verstanden hat. Und es ist tatsächlich so, dass die also spielen Hormone eine Rolle, also das weiß man inzwischen auch, wie das gesteuert wird. Aber man kann heute zeigen, dass es aus verschiedenen Gründen für die Arbeiterinnen lohnt, sich um ihre Geschwister zu kümmern und keine eigenen Töchter oder Söhne in die Welt zu setzen. Also es ist tatsächlich, wenn man es evolutiv betrachtet, für die Arbeiterinnen eine nutzbringende Angelegenheit, sich für den Staat einzusetzen.
Ich habe gelesen, die Königin, wenn sie denn Königin geworden ist, verteilt im Nest dann chemische Substanzen, die den Sexualtrieb der anderen unterdrücken. Stimmt das?
Ja, genau. Also das von sich aus, alle Arbeiterinnen sind genetisch betrachtet Weibchen. Und im Grunde könnten die auch Eier legen, aber das möchte natürlich die Königin nicht, sondern die möchte gerne, dass nur sie Eier legt und dass die Arbeiterinnen sich um die ja alle ihre Töchter sind, dass die sich um ihren Nachwuchs kümmern und um ihre Schwestern. Und deshalb gibt die Königin bestimmte chemische Substanzen ab, die verhindern, dass eine Arbeiterin auf die Idee kommt, eigene Eier legen zu wollen.
Das verhindert aber offenbar nicht, dass die Königin im Wespenstaat keine Stellung auf Lebenszeit haben muss, notwendigerweise. Sie muss durchaus damit rechnen, abgesetzt oder verjagt zu werden. Unter welchen Voraussetzungen passiert das?
Ja, das kommt tatsächlich dazu, wenn im Spätsommer dann mehrere Königinnen im Nest vorhanden sind. Da kann es tatsächlich zu Konkurrenzsituationen kommen, oder dann kann auch mal die Nestgründerin durch eine andere Königin ersetzt werden.
Das ist dann ein Zweikampf zwischen den beiden, oder schlägt sich das Volk, wie ich mal sage, dann auch auf irgendeine der beiden Seiten?
Nein, das ist im Grunde nur ein Zweikampf. Also das Volk selber verändert sich dabei nicht. Es nimmt dann diese neue Königin tatsächlich an, die ja schon den eigenen Nestgeruch, der auch eine große Rolle spielt, besitzt.
Dr. Michael Ohl, Biologe am Museum für Naturkunde in Berlin und Autor des Buches Stachel und Staat, eine leidenschaftliche Naturgeschichte von Bienen, Wespen und Ameisen. Vielen Dank bis hierhin. Wir werden gegen Ende der Sendung nochmal miteinander sprechen, und zwar darüber, was uns Menschen womöglich mit den Wespen verbindet und was wir von ihnen über uns und für uns lernen können. Der Feind im Pflaumenkuchen, die Wespe und ihr Imageproblem. Der Tag in HR2 Kultur.
Eine kühne Wespe stach Hänschen, als es Äpfel brach, in die Hand, ehe er es dachte. Hänschen, das erbärmlich schrie, war so glücklich, dass er sie auf der Flucht noch habhaft machte. »Gnade«, rief die Täterin, »weil ich gar nicht strafbar bin. Willst du Blutschuld auf dich laden? Meinen Stachel, der dich kränkt, hat mir die Natur geschenkt, und ich muß gezwungen schaden.« »Musst du's?« fragt der kleine Mann. »Ja, da ich's nicht ändern kann.« »Eben drum«, versetzt der Knabe, »weil ihr das unmöglich fällt, schaff ich dich auch aus der Welt, dass man Friede vor dir habe.«
So dichtete Magnus Gottfried Lichtwer im 18. Jahrhundert über die Wespen, die ja anders als die Bienen nicht das Zeitliche segnen, wenn sie gestochen haben, sondern beliebig oft stechen können. Deshalb kann die Wespe sich ja auch nach dem Stich noch mit Hänschen unterhalten, die Wespe und der Knabe. Heute allerdings, im 21. Jahrhundert, würde Hänschen wohl direkt nach dem Gedicht mit dem Bundesartenschutzgesetz in Konflikt kommen, denn Wespen stehen unter Naturschutz und dürfen nicht so einfach aus der Welt geschafft werden, sodass man Frieden vor ihnen habe. Dr. Melanie von Orloff, Biologin beim NABU, beim Naturschutzbund Deutschland in Berlin. Guten Abend.
Guten Abend.
Es gibt Menschen, für die der Stich einer Wespe tödlich sein kann, nämlich Menschen, die eine Allergie gegen Wespenstiche haben. Sind denen vom Naturschutz auch die Hände gebunden?
Nein, natürlich nicht. Ich muss ganz klar sagen, die ganzen Wespenarten bis eben auf die Hornisse stehen unter dem allgemeinen Naturschutz. Und das ist auch nichts Neues, sondern was sehr altbewährtes und auch sehr Gutes, denn es verhindert einfach nur, dass man grundlos und ohne vernünftigen Hintergrund gegen solche Tiere vorgeht. Wer also losgeht und mit dem Flammenwerfer seinen ganzen Garten niedermacht oder mit DDT alles runterspritzen will, was da ist, das ist doch sehr sinnvoll, dass wir so eine Regelung haben, die sagen, hey, das ist nicht vernünftig. Und so müssen wir mit den Wespen halt auch umgehen.
Und das gilt dann auch für ganze Wespennester, die man ja auch nicht so einfach beseitigen darf, ne?
Genau, man braucht einfach schlichtweg einen vernünftigen Grund. Das ist allerdings wirklich nichts Kompliziertes oder etwas, wo einmal eine große Prüfung braucht, sondern das ist der berühmte gesunde Menschenverstand. Und da der manchmal bei Wespen doch etwas auszusetzen droht, ist es sehr sinnvoll, sich da etwas beraten zu lassen. Gute Schädlingsbekämpfer zum Beispiel oder Umweltbildungseinrichtungen machen das sehr gerne.
Ob ein Grund vernünftig ist oder nicht im Zusammenhang mit Wespen, hängt natürlich von der jeweiligen Gefahr ab, die von Wespenstichen ausgeht. Wie ist das denn bei Nichtallergikern? Wie gefährlich können Wespenstiche ja für Leute sein, die jetzt nicht allergisch sind, aber eben trotzdem gestochen werden?
Also im Regelfall ist ein Wespenstich nicht schlimmer als ein Bienenstich und alles andere auch. Nicht angenehm, will man nicht haben, aber kein Grund zum Dramatisieren. Was anderes ist natürlich, wenn die Stiche an ungünstiger Stelle sind, wie zum Beispiel im Mund. Also wer eine Wespe verschluckt oder im Mund gestochen wird, der hat tatsächlich ein ernsthaftes Problem. Aber alle anderen normalen Menschen, das ist eine ganze Menge eigentlich, denn nur etwa 3% der Menschen hier in Deutschland sind Allergiker, haben gar kein Problem und stecken auch sowas weg.
Nun wäre es natürlich am besten für uns Menschen, wenn wir gar nicht erst gestochen würden von einer Wespe, die uns plötzlich umschwirrt oder unseren Teller. Was können wir denn tun, damit wir nicht gestochen werden?
Tatsächlich muss man erstmal sagen, dass die Wespen, die uns so umschwirren, das jetzt nicht tun mit gewetzten Stacheln und nur darauf warten, uns stechen zu wollen und zu können, sondern in erster Linie wollen sie an das, was ich gerade auf dem Teller habe oder auf dem Tisch habe. Ich rieche halt gerade interessant. Ich bin für sie eine mögliche Futterstelle. Mehr bin ich an dem Moment überhaupt nicht. Sie registriert auch nicht, dass ich ein lebendes Wesen und eine mögliche Gefahr für sie darstelle. Tatsächlich die ganzen Stichzwischenfälle, die wir da leider manchmal haben, sind eigentlich oft Unfälle, wo die Tiere gequetscht werden, wo ich die Tiere in den Mund nehme, solche Situationen oder natürlich direkt am Nest. Wenn ich das Nest also beunruhige, meistens schwere Erschütterungen verursache, dann kann man gleich ein paar mehr Wespenstiche genießen.
Aber wenn wir mal bei der Wespe rund um den Teller und um das Glas bleiben, die wenigsten haben ja wahrscheinlich die Nerven, einfach die Wespe zu beobachten und ansonsten ruhig weiter zu essen. Welche Mittel empfehlen Sie da, dass man die Wespen vielleicht dann doch fernhalten kann, sie ablenken kann, sie vertreiben kann?
Das ist tatsächlich ausgesprochen schwierig. Wenn ich das erfunden hätte, dann wäre ich jetzt Millionär und würde mit Ihnen nicht mehr telefonieren müssen. Nein, es ist tatsächlich ausgesprochen schwierig, die wirklich wegzuhalten. Es gibt keinen Geruch, den man darüber lagern könnte. Man kann wirklich nur den Erfolg minimieren, sprich abdecken, so gut es geht, dass die also auch gar nicht reinkommen, dass ich auch nicht in Gefahr laufe, sie mitzuessen. Aber ansonsten gibt es nichts von den ganzen wunderbaren Guru-Mitteln, die so empfohlen werden, die wirklich helfen. Ob das jetzt aufgeblasene falsche Wespennester sind oder ob das gespickte Zitrone ist oder Verbrennen von Kaffeepulver, das ist alles ins Reich der Mythen zu verweisen.
Viele, die von einer Wespe umschwirrt werden, die pusten dann instinktiv, weil sie denken, das ist jetzt ein Mittel, das vielleicht man dosiert anwenden kann und trotzdem ist es wirksam. Aber ich glaube, genau das sollte man nicht machen, ne?
Ja, tatsächlich ist das die ungünstigste Lösung, denn ich blase in dem Moment warme, feuchte, kohlendioxidhaltige Luft dem Tier entgegen. Und das ist eigentlich erstmal ein ganz klares Zeichen dann in dem Moment der Alarmierung. Das entsteht genau im Volk, wenn es sich aufregt. Also es ist eine schlechte Atmosphäre, die ich damit schaffe, und dazu bringe ich auch noch den Zusammenhang zu mir als Lebewesen und als mögliche Bedrohung dar. Das heißt, ich oute mich sozusagen jetzt als mögliche Bedrohung. Ist nicht so geschickt. Ich würde lieber die Speisekarte nehmen und damit die Wespe gezielt dann auch auf Abstand halten und wegwedeln. Das ist vollkommen in Ordnung.
Sie haben ja vorhin schon das Wespennest erwähnt, was ja auch sprichwörtlich geworden ist, wie ich ja eingangs schon gesagt habe. Wenn man da reinsticht, was passiert dann konkret? Worauf muss man sich gefasst machen?
Auf jeden Fall um eine kräftige Alarmierung. Das ist das Hauptproblem. Durch das Erschüttern des Nestes bekommen erstmal relativ viele Tiere mit, dass hier gerade was passiert, und regen sich entsprechend auf, fliegen aus, alarmieren auch noch andere Tiere daraufhin, und man hat dann wirklich eine Vielzahl von Tieren draußen, die also sehr intensiv sich im Nestbereich umschauen, was die Störung verursacht hat. Und dann kann man natürlich wirklich nur die Beine in die Hand nehmen, weil wenn dann eine Wespe sticht, zeigt sie auch immer das, signalisiert sie auch das Stichziel. Und damit kommen natürlich noch mehr Wespen dann an, die an dieser Stelle auch stechen wollen. Also daher lieber dann auf Abstand gehen. Weil sowas passiert einem manchmal auch aus Versehen am Kompost oder dergleichen. Das ist ja nicht immer böse Absicht.
Habe ich denn eine Chance, den Wespen laufend zu entkommen oder sind die nicht dann doch schneller als ich?
Ach ja, das muss man sich nicht wie im Cartoon vorstellen, wo plötzlich so eine Wolke Wespen hinterherfliegt und die verfolgen einen über Kilometer. Wir haben jetzt zum Glück nicht Killerwespen oder Killerbienen oder sowas, sondern wir haben ganz normale Wespen. Und normale Wespen bleiben normalerweise im direkten Nestbereich. Sie wollen eigentlich möglichst schnell wieder zurück und den Schaden reparieren, den ich angerichtet habe, oder gucken, dass da alles wieder in Ordnung ist. Das heißt, normalerweise reicht es locker aus, wenn man sich da auf, ich sag mal, 3, 4, 5 Meter entfernt, und dann ist das auch gut.
Jetzt reden wir aus gegebenem Anlass über Wespen, weil jetzt gerade um diese Jahreszeit besonders viele unterwegs sind. Wie lange wird dieser Zustand noch anhalten?
Ja, Wespen sind durchaus Langläufer unter den ganzen Wespenarten. Die meisten Wespenarten sind ja tatsächlich schon Geschichte. Die sterben schon Mitte August aus, aber die beiden Nervarten, deutsche und gemeine Wespe, bleiben uns lange erhalten. Also den September über werden wir auf jeden Fall noch gut Besuch haben. Oktober wird es dann schon mäßiger, allerdings sind wir dann auch vielleicht selber nicht mehr so oft draußen. Aber manche Wespenarten schaffen es dann, je nach Nestlage, wirklich sehr lange durchzuhalten. Also ich habe Fälle gehört, die wirklich im Dezember noch aktive Nester hatten.
Dr. Melanie van Orloff, Biologin beim NABU, beim Naturschutzbund Deutschland in Berlin. Vielen Dank. Sie hören den Tag in HR2 Kultur über den Feind im Pflaumenkuchen, die Wespe und ihr Imageproblem. Ein Image im doppelten Sinne des Wortes hat die Wespe natürlich im Film, wo sich Regisseure und Kameraleute, Drehbuchautoren und Darsteller, Tricktechniker und Make-up-Spezialisten ein Bild von ihr machen. Der Kollege Ulrich Sonnenschein nimmt uns jetzt mit ins Kino und zeigt uns, welche Rolle dort die Wespe spielt. Ein Insekt, das ähnlich surren kann wie ein alter Filmprojektor, das obendrein auch noch farbig ist und das schon außerhalb des Kinos kaum jemanden unbeeindruckt lässt.
Insekten ganz allgemein, aber Wespen im Besonderen, die uns im Alltag schon bedrohlich erscheinen, werden im Film in der Regel zu todbringenden Mutanten und durchsurren die B-Movies aller Länder. Ob nun Killerwespen eine Gartenparty aufmischen, wie in dem amerikanischen Horrorfilm Stung, oder feuerspuckende Mutantenwespen hinter Wissenschaftlern her sind, wie in Dragon Wasps, die Methode im Trashfilm ist immer dieselbe. Vielleicht sind diese Filme deshalb Kult, weil man die wahre Gefahr der kleinen Wespen zu bannen glaubt, wenn man sich lustvoll den großen auf der Leinwand stellt. Selbst Irwin Allens Der tödliche Schwarm von 1973 mit Oscar-Gewinnern wie Michael Caine, Henry Fonda oder Olivia de Havilland und mit großem Budget gedreht, war künstlerisch wie finanziell ein Flop. Es gibt eigentlich nur zwei Arten, mit Wespen umzugehen. Man überhöht sie oder man nimmt sie ernst. Das heißt nicht, dass dabei nur ernste Filme herauskommen müssen.
Ant-Man and the Wasp.
Das Marvel-Abenteuer Ant-Man and the Wasp, Ameisenmann und die Wespe, ist durchaus komisch. Aber die Wespe bleibt eine bewundernswerte, relativ gefährliche Kreatur. Und in dem englischen Kurzfilm Wespen stehen sie symbolisch für eine subtile Gefahr in einer prekären Familie. Bevor sie ihre kleinen Kinder einfach allein lässt, um sich mit einem Mann zu treffen, lässt die Mutter eine Wespe aus dem Fenster. Man weiß nicht, ob es dieselbe ist, die sich später im Mund ihres Babys wiederfindet, aber ohne zu stechen davonfliegt. Doch in diesem Moment der Gefahr konzentriert sich der ganze Film, der gerade mal 20 Minuten dauert. In Ant-Man and the Wasp ist die Wespe natürlich eine Superheldin, deren Kräfte ein Ergebnis der Wissenschaft sind.
Moment mal, sie hat Flügel gekriegt? Und Waffen.
Während Ant-Man immer eine hilfswillige Flugameise braucht, um sich in die Lüfte zu erheben, hat die Wespe nun eigene Flügel. Mal klein, mal groß, wirbelt sie akrobatisch durch die Luft, tritt und schlägt um sich, weil ihr zum Stechen der Stachel fehlt. So dreht sich alles in diesem Film um den Größenwandel. Immer wenn Pistolenkugeln geflogen kommen, macht sich die Wespe klein. Wenn sie jemanden mit einem Spielzeug erschlagen will, lässt sie dieses überdimensional groß werden. Ein Teil des Abenteuers spielt im kleinsten, subatomaren Raum, dort, wo Quantenmechanik und mikroskopisch kleine Bärentierchen bildgewaltig zusammenkommen. Die Wespe aber bleibt in unserer Welt. Hier wird sie dem Ant-Man Scott zur rettenden Partnerin, ganz so, wie es seine Tochter vorschlägt.
Vielleicht brauchst du nur jemanden, der auf dich aufpasst. Einen Partner.
Im kindlich charmanten Universum der Marvel Comics, in dem sich auch Erwachsene nicht unter Niveau amüsieren können, ist die Wespe, die nicht zufällig den Namen Hope, Hoffnung trägt, eine unverwundbare, intelligent charmante Figur. Nichts erinnert an die latente Bedrohung, aber auch nichts an die gelb-schwarz gestreifte Harmlosigkeit des Biene-Maja-Kosmos. Hier geht es um große Gefühle.
Ich habe nur eine Frage. Wärst du gekommen, wenn ich gefragt hätte?
Das werden wir wohl nie erfahren.
Der Name Wespe übrigens fällt im Film, abgesehen vom Titel, kein einziges Mal. Vielleicht, weil es unvorstellbar ist, sich in eine Wespe zu verlieben, weil bei einer Wespe die Identifikationsmuster fehlen oder weil Hope, dargestellt von Evangeline Lilly, einfach zu schön ist für eine gefährlich surrende, schwarzköpfige Wespe.
Die Wespe im Film, eine Rollenbeschreibung von Ulrich Sonnenschein. Auch im Reich der Fabel spielt die Wespe eine Rolle, zum Beispiel im 17. Jahrhundert bei Jean de La Fontaine. Und diese Rolle ist so ungewöhnlich für unsere herkömmliche Sicht auf die Wespe, dass wir Ihnen diese Fabel nicht vorenthalten wollen. Sie trägt den Titel Die Hornissen und die Bienen. Das heißt, die Wespe kommt im Titel gar nicht vor, kommt aber stattdessen in die Verlegenheit, zwischen Bienen und Hornissen vermitteln zu müssen.
Am Werke kann den Meistermann erkennen. Ein paar Honigwaben waren herrenlos. Hornissen hatten sie an sich gerissen. Doch auch die Bienen wollten sie ihr eigen nennen. Vor eine Wespe kam der Streit, die sollt ihn schlichten. Allein es ward ihr schwer, nach Fug und Recht zu richten. Die Zeugen sagten, dass sie um die Wabe her geflügeltes Getier, das braun und länglich wär und summte, oft bemerkt. Das sprach wohl für die Bienen. Jedoch was half's, da die Kennzeichen ungefähr auch den Hornissen günstig schienen. Die Wespe wusste nun erst recht nicht hin und her, und sie beschloss, die Sache wirklich aufzuklären, der Ameisenmeinung anzuhören. Umsonst, denn alles blieb, wie's war. »Auf diese Art wird's nimmer klar«, sprach eine Biene, eine Weise. »Sechs Monde schleppt sich schon der Streit im alten Gleise, und wir sind weiter um kein Haar. Will sich der Richter nicht beeilen, verdirbt der Honig mittlerweilen, am Ende frisst der Bär ihn gar. Erproben wir jetzt drum ohn Advokatenpfiffe und ohne Krimskrams der Juristenkniffe, nur durch die Arbeit unsere Kraft. Dann wird sich's zeigen, wer von uns den süßen Saft in schöne Zellen weiß zu legen. Durch der Hornissen Weigerung war gar bald ihr Unrecht sonnenklar. Der Bienenschar gewann den Streit von Rechtes wegen. O, würde jeder Streit doch nur auf diese Art entschieden. Und, wie man im Morgenlande richtet, nach dem Buchstaben nicht, nein, nach Vernunft geschlichtet.
Und wer führte den Vorsitz in diesem Schlichtungsverfahren, in dieser Fabel von Jean de La Fontaine? Die Wespe, wer hätte das gedacht? Der Feind im Pflaumenkuchen, die Wespe und ihr Imageproblem, so heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. So manches Vorurteil von der Wespe haben wir im bisherigen Verlauf dieses Tages vielleicht zurechtrücken können, aber das ändert nichts daran, dass viele von uns tatsächlich ein Problem mit Wespen haben, und zwar mehr als nur ein Imageproblem. Von Allergikern war schon die Rede, aber zum Beispiel unser blinder Kollege Thorsten Schweinhardt hat auch ein Problem mit Wespen, denn wenn die Wespe als Feind in seinem Pflaumenkuchen sitzt, dann wird es für ihn noch um einiges gefährlicher als für die Sehenden unter uns.
Ich habe Mitte Juli Geburtstag. Die perfekte Zeit für eine Feier im Garten mit Fleisch auf dem Grill, Bier und hinterher Eis. Leider sind Mitte Juli auch schon die ersten Wespen unterwegs. Noch nicht so zahlreich. Und wenn doch mal eine Wespe vorbeikommt, wen stört das schon? Mich. Denn ich habe eine Wespenphobie. Da macht es keinen Unterschied, ob irgendwo am anderen Ende der Terrasse eine Wespe ihre Kreise zieht oder ob gleich mehrere Wespen um unsere Teller brummen. Wespe ist Wespe, und sobald ich weiß, dass eine in der Nähe ist, bekomme ich Panik. Mir wird heiß und übel, ich erstarre, mache mich klein, verfalle dann wieder in plötzliche hektische Bewegungen oder flüchte, wenn ich kann, woanders hin. Viele meiner Freunde haben im Sommer Geburtstag. Immer wird draußen gefeiert, überall gibt es Essen, immer kommen irgendwann die Wespen. Oder könnten zumindest kommen. Ab einem bestimmten Zeitpunkt schmeckt mir Gegrilltes dann einfach nicht mehr. Woher kommt diese Panik? Meistens wird vermutet, ich sei allergisch auf Insektengift. Wenn ich das verneine, heißt es gleich, ach, na dann ist es auch nicht so schlimm. Angst, und zwar wirkliche Angst vor Wespen, wird oft nur akzeptiert, wenn man Allergiker ist, so meine Erfahrung. Ich bin auch nicht besonders oft gestochen worden. Nein, vermutlich spielt bei dieser Wespenphobie auch meine Blindheit mit hinein. Sehende können zumindest abschätzen, wo genau die Wespe sitzt und ob tatsächlich Gefahr droht. Für mich ist eine Wespe unsichtbar und unhörbar, bis sie plötzlich ganz dicht an meinem Ohr vorbeisummt. Laut und bedrohlich. Dann ist sie genauso schnell wieder verschwunden. Wespen sind für mich etwas Unberechenbares, dem ich machtlos ausgeliefert bin und gegen das ich mich nicht wehren kann, genau wie gegen meine Angst. Es ist schwer, im Sommer mit dieser Angst umzugehen, zumal sie nicht ganz unbegründet ist. Ich kann nicht sehen, ob auf dem Stück Fleisch, das ich eben zum Mund führe, etwas Schwarz-Gelbes sitzt. Oder noch schlimmer, am Rand meines Bierglases. Hier bin ich ganz auf die Aufmerksamkeit meiner Tischnachbarn angewiesen. Und Bierdeckel liegen bei mir prinzipiell nicht unter, sondern über dem Glas. Natürlich bringt meine Wespenphobie auch Anspannung in die fröhliche Runde, was mir sehr unangenehm ist. Ebenso nervig empfinde ich aber auch mangelndes Verständnis, sodass ich mich für meine Ängste auch noch rechtfertigen muss. Oder Plattitüden wie »Stell dich nicht so an« oder »Einfach ruhig bleiben, dann passiert schon nichts«. Leichter gesagt, hilft in einer Paniksituation aber kein bisschen weiter, sondern macht es eher noch schlimmer. Hilft überhaupt etwas gegen diese Art von Angst? Hier muss ich gestehen, dass ich ratlos bin. Im Moment bleibt mir nur die Scham vor der übermächtigen, begründeten Angst und der Frust darüber, die Sommerzeit nicht wie so viele andere einfach genießen zu können. Auch für mich klingt das Wort Sommer bunt, leicht und ausgelassen, aber darunter schwingt auch immer ein anderer Klang mit.
Soweit der Kollege Thorsten Schweinhardt über seine Wespenphobie. Professor Harald Euler, Evolutionspsychologe an der Universität Kassel, guten Abend.
Guten Abend.
Der Kollege hat uns gerade beschrieben, wie es auf einen blinden Menschen wirkt, wenn plötzlich eine Wespe dicht an seinem Ohr vorbeisummt. Das Erste, was er wahrnimmt von einer Wespe, die sich nähert, ist eben das Geräusch, das sie macht. Und genau dieses Geräusch, dieses andauernde Brummen und Summen, empfinden ja auch viele Sehende schon als bedrohlich. Was hat dieses Geräusch denn an sich, dass es eine solche Wirkung entfalten kann?
Dieses Geräusch signalisiert, dass da ein Insekt kommt, was gefährlich für den Menschen sein könnte, was stechen könnte oder saugen oder sonst was Unangenehmes tun. Und das ist eine alte evolutionäre Angelegenheit, auf der wir dann von vornherein schon mit Vorsicht und Abwehr reagieren.
Das heißt, wir werden mit diesem Abwehrreflex schon geboren?
Ja, nicht direkt mit dem vollen Reflex, aber mit einer Grundanpassung, mit einer Neigung, auf diese Art von Situation mit Angst und Abwehr zu reagieren. Und da muss nur noch ein bisschen was dazukommen, dann kann das eine Angst werden, die bis hin zu einer irrationalen Angst, zu einer Phobie geht. Beispielsweise, was wohl am häufigsten vorkommt, ist, wenn andere Personen, beispielsweise bei Kindern, Spielgefährten, mit einer ängstlichen Reaktion auf beispielsweise eine Wespe reagieren. Also wenn andere Kinder sagen, hör auf, da eine Wespe, so, dann kann ein kleines Kind schon, also eine, dann kann die Angst, die vorprogrammierte Angst vor einem Insekt wie einer Wespe dann schon da sein.
Also das heißt, die Angst muss erst noch hervorgeholt werden, aber wenn Sie sagen, sie ist vorprogrammiert, dann widerspricht das zumindest einer Erinnerung, die ich persönlich habe. Ich habe mir als Kind meinen ersten Wespenstich eingefangen, als ich eine Wespe am Fenster innen gesehen habe und sie dann durch eine dünne, durchsichtige Gardine hindurch ganz arglos betastet habe. Das ist mir natürlich nicht gut bekommen, aber das lässt eben darauf schließen, dass wir Menschen nicht von Natur aus Angst vor Wespen haben zum Beispiel.
Nein, das ist nicht unbedingt, wenn Sie dem Insekt einfach so begegnet sind und sie hatten bis dahin noch keine negative Erfahrung, auch nicht eine negative Erfahrung durch ein anderes Vorbild, dann ist das erstmal neutral. In dem Moment, wo da was dazukommt, beispielsweise ein Stich oder eine panische Reaktion von jemand anders, dann kann die Wespenangst entstehen. Es hat ja nicht jeder Angst vor Wespen oder vor anderen kleinen Tieren, die einem schaden können.
Dass wir auf diese kleinen Tiere so reagieren, hat das vielleicht gerade auch mit dieser geringen Körpergröße zu tun, weil wir einen Kontrast vor uns sehen. Einerseits ein sehr kleines Tier, das uns aber andererseits durchaus beträchtlichen Schmerz zufügen kann.
Na, das würde ich jetzt nicht sagen, denn es gibt ja jede Menge Phobien vor größeren Tieren. Also sehr häufig sind bei uns Hundephobien, aber auch vor sonstigen großen Tieren. Also viele Leute haben einfach Angst vor Kühen, die auf den Weiden rumlaufen, weil es einfach große Tiere sind, trampeln können. Nein, daran liegt es nicht. Was bei der Wespe dazukommt, was die Wespe anders hat als Hummeln und Bienen, sie hat erstmal, das klang ja schon an, ein schlechtes Image. Die Biene und die Hummel gelten ja als nette, freundliche Tiere. Die Wespe ist eher aggressiv. Aber es ist die Zeichnung. Die Wespe signalisiert ja schon durch ihre gelb schwarze Streifenfärbung, wie viele andere Tiere, signalisiert sie: Vorsicht, ich bin gefährlich, ich habe keine Tarnfärbung, halte dich von mir fern.
Also schwarz-gelb, weil es eben so deutlich hervorsticht, genau. Ist bei uns sozusagen einprogrammiert, dass wir da Gefahr haben.
Ja.
Unsere
Und bei vielen anderen Tieren auch. Die wissen, so Tiere sollte man nicht fressen. Die sind gefährlich.
Das ist ja wahrscheinlich dann auch sehr sinnvoll, dass sich das in der Evolution so entwickelt hat, dass wir vor Gefahren uns vorsehen solcher Art. Nun ist aber unsere spontane Reaktion auf Wespen häufig so, dass wir mit den Händen versuchen, sie quasi wegzuwedeln, was bei Fliegen vielleicht funktioniert, zumindest aber ohne schädliche Folgen für uns bleibt. Reagieren wir also ganz spontan, ganz ähnlich auf verschiedene Insektenarten und sind gar nicht in der Lage, da zu differenzieren?
Richtig. Das ist sozusagen unfertige Evolution. Die Evolution kann nicht alles genauso programmieren auf die unterschiedlichsten Insektenarten. Diese Reaktion, die wir zeigen, also schlagen, töten, weglaufen, die ist günstig für die meisten Insekten, die uns begegnen, wie beispielsweise Schnaken. Aber bei der Wespe ist das nur zufällig mal eine Reaktion, die nicht optimal ist. Da ist sogar eine Reaktion gefragt, die evolutionär nicht vorgesehen ist. Wir sollten ja eigentlich ruhig bleiben und die Wespe dann ruhig beiseite schieben. Und das ist einfach schwer durchzuführen.
Sind wir da auf Dauer dann Gefangene dieser unfertigen Evolution,
ja,
wie Sie sagen?
Ich würde es nicht Gefangene nennen, aber das ist halt ein Handicap, mit dem Menschen leben müssen, die wie in unserem Breitengraden Wespen schon mal eher begegnen.
Professor Harald Euler, Evolutionspsychologe an der Universität Kassel. Vielen Dank. Der Feind im Pflaumenkuchen, die Wespe und ihr Imageproblem, der Tag in HR2 Kultur. In einer Hinsicht hat die Wespe übrigens ein Image, das sogar Vorbildcharakter erworben hat für viele Menschen, jedenfalls insbesondere für viele Frauen. Ob das gut oder schlecht ist, darüber lässt sich trefflich streiten, aber wer eine schlanke Taille haben will, kann sich tatsächlich am Körperbau der Wespe ein Beispiel nehmen. Die österreichische Kaiserin Sissi hat das zum Beispiel diesbezüglich keine Mühen gescheut. Und was das für Mühen waren, davon konnten auch spätere Epochen noch ein Lied singen, etwa der Verfasser des folgenden Artikels vom 15. Januar 1948. Ein Artikel, der seinerzeit in der dritten Ausgabe der frisch gegründeten Wochenzeitung Die Zeit zu lesen war. Und zwar unter dem Titel Wonne und Wahn der Wespentaille.
Meine Eltern leisteten es sich in der kleinen Stadt meiner Jugend, einmal im Jahr auf ein Vergnügen zu gehen. So nannte man damals, was heute Ball oder Party heißt. Es war ein Ereignis, dessen Vorbereitungen unser Haus völlig auf den Kopf stellte. Und welch Gipfel der Vorfreude, wenn gegen Abend mein Vater unter Hilfestellung einiger anderen Familienmitglieder meiner Mutter beim Anlegen der Kriegsausrüstung behilflich war. Unter Fluchen und Zähneknirschen setzte mein Vater meiner Mutter das Knie in das Kreuz und begann, an verschiedenen Fäden und Zügen zu ziehen, wodurch sich der Panzer, in den meine Mutter gezwängt war, immer weiter zusammenzog. Ich selbst stand mit einer Schüssel Wasser bereit, meine gute Mutter zu besprengen, falls sie infolge Luftmangels in eine Ohnmacht fiele. Schon damals erhielt ich einen tiefen Einblick in jene Strapazen, in die Mode die Menschen zu stürzen vermag. Daher ist es nur begrüßenswert, dass die allmächtige Mode endlich wieder auf einen Apparat zurückkommt, der bewirkt, dass den Leuten die Luft wegbleibt. Ich meine den Leuten, die sonst keine Sorgen haben. Und praktisch gesehen finde ich es erstaunlich, dass es so lange gedauert hat, bis das Korsett wiederkam. Denn heute da die Verpackung von Zigaretten, Dosenmilch, Bonbons, Schokolade und Feueranzündern so große Fortschritte gemacht hat, war es doch eigentlich naheliegend, auch auf die Verpackung von Frauen und Mädchen mehr Sorgfalt zu verwenden und sie insbesondere etwas zu kartonieren, damit es nicht nur ein Aufsehen, sondern auch eine Haltung gibt. Nichts fehlt uns so sehr wie Haltung. Wird dies nicht von den verschiedensten Seiten in allen Tonarten verkündet? So wird das Korsett wenigstens dem weiblichen Teil der Belegschaft zumindest in den Abendstunden jenes Rückgrat geben, das den wahrhaften Charakter ausmacht. Es kommt der Wespentaille dabei also eine gewisse weltanschauliche Bedeutung zu.
Das schrieb Karl N. Nikolaus in der dritten Ausgabe der Wochenzeitung Die Zeit vom 15. Januar 1948. Und wenn, wie er sagt, der Wespentaille eine gewisse weltanschauliche Bedeutung zukommt, dann sollten wir uns vielleicht fragen, ob das vielleicht auch für die Wespe gilt. Können wir Menschen aus der Betrachtung der Wespen etwas für unsere Weltanschauung lernen? Mit dieser Frage kehren wir jetzt zu Dr. Michael Ohl zurück, Biologe am Museum für Naturkunde in Berlin und Autor des Buches Stachel und Staat, eine leidenschaftliche Naturgeschichte von Bienen, Wespen und Ameisen. Herr Ohl, was haben Sie von der Wespe gelernt?
Ja, man muss natürlich bei solchen Übertragungen von aus der Tierwelt auf die menschliche Gesellschaft vorsichtig sein und schauen, was die einem wirklich erzählt. Und gerade bei den sozialen Insekten ist es natürlich naheliegend, die Ähnlichkeiten auch zu sehen. Also der Wespenstaat ist im Grunde eine Monarchie, also wir haben da eine Königin, die das irgendwie steuert. Verstehen nicht so ganz, wie sie das tut, aber es gibt dann ganz viele Arbeiterinnen, die dann die Arbeit machen und so. Insgesamt wirkt das sehr wie eine menschliche Gesellschaft. Aber das sind doch evolutiv betrachtet, sind das Analogien. Also das heißt, die tatsächliche Übertragung auf die menschliche Gesellschaft ist doch von sehr begrenzt.
Aber ich frage mal so, was tun denn die Wespen für das Funktionieren ihres Staates, was wir vielleicht auch tun könnten, damit unser Staat besser funktioniert?
Ja, das ist interessant, denn die einzelne Wespe, die einzelne Arbeiterin, die hat ein sehr enges Verhaltenskorsett. Also die kann nicht sehr flexibel reagieren oder agieren, sondern die hat einen bestimmten Plan in ihrem kleinen Nervensystem, ohne zum Beispiel einen Gesamtplan des Wespennestes zu haben. Und trotzdem funktioniert es, dass diese Wespen so komplexe, architektonisch herausfordernde Bauwerke bauen. Und man bezeichnet das heute als Schwarmintelligenz. Also das heißt, eine kollektive Intelligenz gibt es da. Nicht jedes Tier muss das selber können, aber insgesamt funktioniert es dann durch komplexe Kommunikationsphänomene. Und das sind tatsächlich Dinge, für die sich viele Soziologen, Informatiker interessieren und die schauen wollen, wie kollektive Entscheidungsprozesse auch in der menschlichen Gesellschaft ablaufen. Ganz ähnlich, wie das auch bei Wespen oder bei Ameisen sein könnte.
Und auf welche Parallelen ist man da gestoßen? Ich meine, wir Menschen haben ja durchaus mehr Möglichkeiten, jedenfalls auf den ersten Blick miteinander zu kommunizieren, als Wespen das haben.
Na, man ist zum Beispiel darauf gekommen, dass mit den heutigen Informationstechnologien, mit den neuen, die zur Verfügung stehen, mit dem Internet, tatsächlich ganz ähnliche kollektive Intelligenzphänomene stattfinden, dass also bestimmte Trends auch in der Gesellschaft entstehen, die nicht von Einzelnen bewusst vorangetrieben werden, sondern tatsächlich aus der Gemeinschaft der beteiligten Personen, der Millionen am Internet, mit dem Internet verknüpften Menschen heraus entwickelt werden.
Für den Titel Ihres Buches über Bienen, Wespen und Ameisen, das ja von sehr vielen Aspekten handelt, haben Sie sich, ich nehme an, gezielt zwei Aspekte herausgesucht für diesen Titel, nämlich Stachel und Staat. Der Stachel als Sinnbild für die Wehrhaftigkeit des Einzelnen und der Staat als Sinnbild für das gemeinschaftliche Zusammenleben. In diesem Spannungsfeld befinden ja auch wir Menschen uns. Wer von beiden, Menschen oder Wespen, kommt denn aus Ihrer Sicht in diesem Spannungsfeld besser zurecht?
Also das ist, glaube ich, kann man so gar nicht unbedingt miteinander vergleichen. Also wie gesagt, die Wespen haben als Einzelindividuum im Grunde ja keine Entscheidungsfreiheit, sondern sie funktionieren nur als nicht namentlich oder individuell auftretende Teile eines großen Systems. Wir Menschen sind ja ganz anders. Also wir legen Wert darauf, uns selbst zu verwirklichen und als Individuum unsere eigenen Wege gehen zu können. Und ich glaube, an der Stelle letztlich des Willens oder der Frage, ob wir einen eigenen Willen haben. Daran unterscheiden wir uns doch ganz gravierend von den Wespen.
Was man natürlich betrachten kann, wenn wir jetzt mal von dem großen Staatsgebilde auf die einzelne Wespe gehen, sind, ich sag mal, Verhaltensweisen. Die gibt es ja bei Tieren wie bei Menschen. Gibt es bestimmte Eigenschaften, Verhaltensweisen von Wespen, die ja uns Menschen da in gewisser Hinsicht ähnlich sind?
Ja, aber ich glaube, dann tatsächlich nur auf der Ebene der Analogie. Ich meine, natürlich gibt es Verhaltensweisen, also die Kommunikation beispielsweise. Also ich muss darauf nochmal zurückkommen, weil mit der Schwarmintelligenz ist tatsächlich ein Phänomen, was mich sehr interessiert. Wespen, die kommunizieren miteinander. Das tun sie auf einer nicht sehr komplizierten Weise. Honigbienen zum Beispiel, die haben da ihre Tanzsprache. Das ist schon noch eine andere Ebene. Aber die kommunizieren tatsächlich miteinander und wir tun das natürlich auch. Das ist natürlich trivial, aber auch wenn wir natürlich durch Kraft unseres Gehirns und auch unserer technologischen Möglichkeiten das alles noch auf eine andere Ebene gebracht haben, ist die Kommunikation in einem Staat, glaube ich, ein ganz zentraler Aspekt.
Sie versuchen ja mit Ihrem Buch, denke ich mal, das Image von Wespen, die, wie wir ja in unserer Sendung festgestellt haben, ein Imageproblem haben, zu verbessern. Was sind da aus Ihrer Sicht, um das nochmal unterm Strich zusammenzufassen, die wichtigsten Punkte, die wir mitnehmen sollten, damit wir vielleicht künftig der Wespe etwas aufgeschlossener gegenübertreten? Natürlich immer berücksichtigend, dass Stiche, das haben wir ja auch schon ein paar Mal gesagt, für manche Menschen wirklich kein Spaß, sondern auch eine tödliche Gefahr sein können.
Ja, ich kann Ihnen versichern, dass ich auch nicht gerne gestochen werde, auch wenn ich mich beruflich mit Insekten oder mit Wespen beschäftige. Aber das, was mich am meisten fasziniert, und das ist auch so ein bisschen das Hauptthema meines Buches, das ich übermitteln will, ist Vielfalt. Faszination an der Vielfalt der Natur, der natürlichen Situation und der vielen Wespen, Bienen und Ameisen. Und man sollte sich nicht nur von diesen beiden nur zu einer kurzen Zeit im Jahr lästigen Wespenarten verschrecken lassen und das Gefühl haben, alles, was hinten sticht, ist irgendwie fies und schlecht und das brauchen wir irgendwie nicht, sondern dahinter verbirgt sich ein ganzes Panorama, ein Blumenstrauß voller ganz wunderbarer evolutiver Anpassungen, die unheimlich faszinierend sind.
Dr. Michael Ohl, Biologe am Museum für Naturkunde in Berlin und Autor des Buches Stachel und Staat, eine leidenschaftliche Naturgeschichte von Bienen, Wespen und Ameisen. Vielen Dank. Von der Wespe auf uns zu schließen, das ist ein bisschen gewagt, das haben wir auch gemerkt gerade, aber es lohnt sich auszuprobieren, wie weit man dabei kommt und genau das haben wir ja gerade getan. Ein umgekehrtes Aha-Erlebnis hatte vor mehr als 70 Jahren ein gewisser Enrico Piaggio in Italien, denn er sah nach getaner Arbeit plötzlich ein Vehikel mit Wespentaille vor sich, eine Vespa. Und dass diese Wespe bis heute viel beliebter ist als ihre stachelige Namenscousine im Tierreich, das hat sich zum letzten Jubiläum der Vespa unser Italien-Korrespondent Tilman Kleinjung erzählt.
Er hat sie extra aus der Garage geholt und in die Sonne gestellt. Ich finde sie wunderschön. Die Ausgewogenheit der Formen, die Rundungen. Nicht nur, weil ich sie besitze. Es ist einfach ein Fahrzeug, das man gerne anschaut. Giuseppe Ciulla und seine Vespa. Er Jahrgang 53, sie Baujahr 51. Wir sind praktisch gleichaltrig, sagt Giuseppe, der den Roller vor ein paar Jahren erstanden hat. Damals war das kaum mehr als ein Haufen rostiges Blech. Den Motor hat er selbst wieder in Gang bekommen, fehlende Teile auf dem Flohmarkt besorgt. Ein Autolackierer hat die grüne Originallackierung wiederhergestellt. Stell dir vor, die ist aus dem Jahr 51. Ich habe sie restauriert und es reichen ein paar Tröpfchen Benzin und sie fährt los. Immer und auf jeden Fall. Ein paar Mal treten und die Probe aufs Exempel gelingt. Unverkennbar der Sound der 50er Jahre. Ein Zweitakter, der sofort Erinnerungen weckt. Zum Beispiel an Audrey Hepburn und Gregory Peck, die in ein Herz und eine Krone auf genau diesem Modell durch Rom flitzen. In den alten Filmen der 50er Jahre fährt der Vater, die Mutter dahinter, ein Kind steht vorn, ein anderes sitzt zwischen ihnen und dann der Korb, um ans Meer zu fahren. Die Vespa war das erste Fahrzeug, das es den Italienern ermöglicht hat, sich fortzubewegen. Genau das war die Idee von Enrico Piaggio, dessen Firma in Pontedera bei Pisa eigentlich Flugzeuge produzierte. Doch nach Kriegsende gab es dafür keinen Bedarf und vor allem kein Geld. Also beauftragte Piaggio den Flugzeugingenieur Corradino d'Ascanio, ein Zweirad für jedermann zu entwickeln. Nicht zu teuer, unkompliziert in der Wartung. Was d'Ascanio dann patentieren ließ, war weltweit einzigartig. Der erste Motorroller mit Trittbrett und einer Blende unter dem Lenker. Die Form gewöhnungsbedürftig. Als Enrico Piaggio sie sah mit dieser schmalen Taille und dem dicken Hinterteil, rief er aus, die sieht aus wie eine Wespe. Und so wurde sie zur Vespa. Damals kannte man nur Motorräder mit öligen Ketten, die den Motor mit dem Hinterrad verbanden. Bei der Vespa sitzt der Motor direkt rechts neben dem Hinterrad, deshalb der dicke Hintern. Ungewöhnlich auch die Aufhängung der Räder an nur einem Arm, eine Anleihe aus der Flugzeugtechnik. Elegant der niedrige Einstieg, wie bei einem Damenfahrrad, der auf dem Trittbrett zwischen den Beinen genügend Platz lässt, um eine Kiste Wasser oder eben ein Kind zu transportieren. Frauen konnten sie fahren, die Priester mit ihren Talaren ebenfalls, und Männer, die fein angezogen waren, machten sich ihre Hosen nicht schmutzig, wie bei einem Auto. Das Modell wurde immer wieder leicht verändert, sehr behutsam, und für Giuseppe Ciulla liegt genau darin das Erfolgsgeheimnis der Vespa. Die Vespa ist einzigartig. Sie hat in all den Jahren ihre Form behalten. Auch die letzten Modelle, die produziert wurden. Du siehst sie und erkennst sie sofort. Eine Vespa.
Die Vespa, eine Wespe auf zwei Rädern. Mit ihr lassen wir nun diesen Tag in HR2 Kultur hinter uns. Einen Tag über den Feind im Pflaumenkuchen, die Wespe und ihr Imageproblem. Nachzuhören in der ARD-Audiothek und als Podcast auf hr2.de. Ich heiße Oliver Glab und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend, ob mit oder ohne Wespen, aber auf jeden Fall ohne gestochen zu werden.